Hallo zur 23. Ausgabe von Und Du So, einem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Diese Woche waren wir im Gespräch mit dem Bund der muslimischen PfadfinderInnen und haben mit Jasmin über die Rolle von PfadfinderInnen geredet und was es für einen Unterschied gibt, wenn man bei muslimischen PfadfinderInnen tätig ist. Wie man einen PfadfinderInnenverband aufbaut, hier in Mainz und auch auf Bundesebene, waren Themen in dem Gespräch. Wir haben relativ leichte, unterhaltsame 35 Minuten uns unterhalten. Ich kann eigentlich nur noch vorweg sagen, wenn ihr Fragen habt an Jasmin oder Anregungen an den Podcast, schreibt gerne an unduso@sjr-mainz.de und wir wünschen euch eine schöne Woche und eine schöne Folge mit dem Podcast. Bis nächste Woche. Hallo Janine. Gut, dass es geklappt hat, dass wir uns hier in Mainz beim Stadtjugendring treffen konnten.
Freut mich sehr. Hi.
Und wir wollten uns unterhalten über den Bund muslimischer Pfadfinder. Ist das richtig?
Nein, fast. Wir heißen Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands, kurz BMPPD.
Ihr seid auch so ein Verband, der immer gerne abkürzt, oder?
Ja, alle Pfadfinderverbände kürzen gerne ab, weil wir alle so lange Namen haben. Und ja.
Was ist denn eigentlich eine Aufgabe als Pfadfinder? Was macht man denn da?
Ja, ist eine gute Frage. Es gibt nämlich viele Vorurteile gegenüber uns Pfadfindern. Pfadfinder sind eigentlich naturverbundene Menschen, die in einer Gruppe leben und zusammen Abenteuer erleben auf dem Zeltlager, auf dem Hike, aber besonders in regelmäßigen Gruppenstunden. Die können ganz verschieden aussehen. Da kann man basteln, singen, da lernt man übers Feuer was und über die Natur. Und genau. Das sind eigentlich so in erster Linie Pfadfinder. Aber die Pfadfinderarbeit dient auch der Werteerziehung. Also das ist so das Ziel, dass man Kinder so ein bisschen in eine bestimmte Richtung erzieht und ihnen ein bisschen was beibringt, genau.
Ist denn die Arbeit als muslimischer Pfadfinder und als muslimische Pfadfinderin genauso wie als evangelische oder katholische Pfadfinderin?
Ja, genau. Also wir heißen zwar muslimische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, aber unsere Arbeit ist zu 90% identisch, würde ich behaupten. Wir gehen genauso auf Lager, wir haben genauso Gruppenstunden. Was sich bei uns differenziert, sind vielleicht die Gebete. Also wir versuchen natürlich unsere 5 islamischen Gebete auf dem Zeltlager zu etablieren. Aber auch unsere Rituale sind ein bisschen anders. Die sind natürlich dann basierend auf den Koran und auf die Handlung des Propheten Mohammed. Genau.
Ja, dann lass doch mal zusammen so einen PfadfinderInnenleben durchgehen, oder? Also wo fängt es denn an, bevor wir uns mal anschauen, wie groß jetzt eigentlich quasi euer Teil Jugendorganisation von den PfadfinderInnen ist? Aber wann wird man denn PfadfinderInnen?
Ja, also starten kann man ab 7, mit 7 Jahren. Und das ist eigentlich auch das beste Alter, um reinzukommen sozusagen, ja. weil dann pro Altersstufe verschiedene Bedürfnisse wahrgenommen werden. Also mit 7 fängt man dann an und bekommt so die leichten Basics-Wissen und dann geht man mit 13, 14 zum ersten Mal auf so einem internationalen Lager und dann kommt man mit anderen Pfadfindern aus dem Ausland zusammen. Und mit 16, 17 macht man dann seine eigenen Projekte und übernimmt Verantwortung. Und ja, somit ab 18 kann man auch Leiter werden.
Das heißt, ich bin jetzt hier in Mainz. Dann gehe ich zu meiner PfadfinderInnen-Gruppe. Wohin?
Gibt verschiedene. Also wir haben jetzt hier in Mainz nur eine Siedlung. Die ist gerade im Aufbau.
Das ist eine Siedlung?
Ja, eine Siedlung ist bei uns eine Aufbaugruppe. Das heißt, es gibt Siedlung und Stämme. Das sind einfach die Pfadfindernamen für lokale Gruppe. Okay. Und eine Siedlung ist im Aufbau. Das heißt, die ist noch relativ frisch und braucht noch viel Input von der Zentrale und viel Hilfe sozusagen.
Aber man kann bei einer Siedlung auch mitmachen?
Ja, das kann man auch
mitmachen. Wie viele sind dann in unserer Mainzer Siedlung?
Momentan sind so 10. 10 Kinder und 2 bis 3 Leiterinnen.
Das heißt, wahrscheinlich hat man dann nur eine Gruppe in Mainz, weil mit 10 Kindern sind das dann nicht mehrere.
Ja, genau. Also normalerweise ist es so, dass man einen Stamm hat und da sind verschiedene Altersgruppen vertreten. Das fängt beim Entdecker an, das sind die 7- bis 11-Jährigen, dann von 11 bis 13 sind die Jungpfadfinder, dann von 14 bis 16 die Pfadfinder und dann fangen die Rover an. Mhm. Die sind dann 16 bis 18.
Okay,
oder bis 21 geht es sogar. Aber die meisten werden halt mit 18 dann lieber Leiter.
In Mainz ist es dann wahrscheinlich noch eine große Familie.
Ja, eine kleine Familie.
Kleine Familie,
genau, sind die Entdecker dann nur vertreten. Weil wir alles fällt natürlich mit den LeiterInnen. Hm. Und da das alles ehrenamtlich ist, brauchen wir natürlich einfach Menschen, die auch Lust haben, ehrenamtlich bei uns anzupacken. Und das ist ein bisschen schwer zu finden.
Was macht man gerade in Mainz, wenn man jetzt Teilnehmerin oder Pfadi? Wie nennt man sich als Teilnehmerin in so einer Gruppe?
Ja, die meisten sich Fadi abgekürzt, genau.
Ich glaube, also viele Menschen, die wahrscheinlich in Jugendverbandsarbeit sind, die kennen das Stichwort Pfadfinderin oder Pfadfinder sein. Und ich verbinde damit jetzt draußen in der Natur am Lagerfeuer sitzen. Ja. Ich verbinde damit irgendwie auch ein positives Weltbild jungen Menschen mitgeben. Ja. Wo kommen da die Religionen mit rein? Welche Rolle spielen die und wo spielen die auch eine Rolle? Also vielleicht so ein Bild in diesen Alltag als Pfadi, glaube ich, wäre auch spannend zu wissen.
Also bei Gruppenstunden kommt das jetzt nicht so sehr zum Ausdruck, dass wir muslimische Pfadfinder sind. Also was vielleicht wichtig ist, wir eröffnen immer mit einer Sure aus dem Koran und beenden immer eine Gruppenstunde damit. Bei den Gruppenstunden kann man natürlich dann islamische Themen auch bearbeiten, wie zum Beispiel beim Ramadan, ist der Fastenmonat bei uns. Das kann man dann super benutzen als Thema und mit denen einen Ramadan-Kalender basteln, so wie ähnlich wie ein Adventskalender. Aber eher auf dem Lager kommt das zum Tragen, dass wir dann zum Beispiel wirklich ein Gebetszelt haben und dann da aufrufen und dann immer kommen können. Wir zwingen aber niemanden, das ist alles freiwillig. Und bei den Spielen kann sich das auch auswirken, dass wir dann zu bestimmten Propheten dann ein Rollenspiel aufarbeiten oder so. Aber wie gesagt, eigentlich ist das jetzt nicht so essentiell, der Islam. Also es geht auch vor allem darum, dass wir bestimmte Gebote einhalten, wie zum Beispiel Alkoholverbot oder dass wir Geschlechter getrennt schlafen in den Zelten. Das ist so, was uns da, glaube ich, so ausmacht, mehr oder weniger. Aber genau wie andere Pfadfinder versuchen wir natürlich auch, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und natürlich auch so ein bisschen Jugendpolitik zu machen und das den Kindern näher zu bringen in den Gruppenstunden.
Also selber aktiv zu werden. Oder?
Ja, genau, okay. Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich denke, in dieser Generation, in der wir leben, geht es immer ein bisschen mehr verloren und das wollen wir denen natürlich auch ein bisschen in die Hand geben, zu sagen, hey, ihr seid Kinder dieser Gesellschaft, auch wenn ihr ein Migrationshintergrund habt, seid trotzdem Deutsche und wenn ihr zu dieser Gesellschaft gehören wollt, müsst ihr euch auch dafür einsetzen.
Das heißt, die meisten Teilnehmerinnen, sie haben Migrationshintergrund oder wie sind eure
Ja, ich tue mich immer schwer mit diesem Wort Migrationshintergrund. Aber klar, die meisten Kinder haben Eltern aus anderen Ländern sozusagen. Also wir haben viele aus Marokko, aber auch Afghanistan. Ich persönlich komme meine Eltern kommen aus dem Libanon. Dann haben wir auch einige Türken bei uns. Mhm. Also Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund. Mhm. So.
Ich würde sagen, bevor ich noch ein paar Fragen, die mich einfach grundsätzlich an Pfadfinder interessieren, jetzt gleich raushaue. Zum Beispiel sitzt du jetzt gerade voll mit so einem, wie nennt man das?
Halstuch oder Fular?
Einem Halstuch. Das wird mich gleich auch noch interessieren, welche Rolle das spielt. Das sieht man ja bei vielen PfadfinderInnen als quasi auch Identifikationsmerkmal. Die sind auch unterschiedlich oder sind die alle gleich?
Ja.
Haben wir jetzt ja eigentlich uns angeschaut, wie jetzt in einem Stamm oder einem Dorf? Nee, was war das?
Siedlung oder Stamm.
Genau. Wie da eigentlich die Arbeit aussieht. Also Gruppenstunden einmal die Woche oder alle zwei Wochen und dann Ausfahrten, wo es dann tendenziell also eine Betonung der unterschiedlichen religiösen Richtungen gibt. Entweder mit Gebetszelt oder mit thematischen Dingen. Aber ihr seid ja eingebettet in irgendwie so einer großen Pfadfinder-Kommune. Nee, Welt.
Ja, genau. Also vielleicht vorab, Pfadfinder ist die größte Jugendbewegung weltweit. Es gibt einen Weltverband, der hat, glaube ich, über 50 Millionen Mitglieder. Und der akzeptiert pro Land einen Dachverband. Und hier in Deutschland gibt es einen Dachverband, das ist der Ring Deutscher PfadfinderInnen, kurz RDP. Und da sind wir untergegliedert.
Und da seid ihr dann Mitglied geworden?
Wir sind momentan Anschlussmitglied,
okay.
Haben aber jetzt auch einen Antrag gestellt, dass wir Vollmitglied werden möchten. Und ja, das wird sich dann jetzt demnächst herausstellen, ob wir das werden oder nicht.
Das heißt, seit wann gibt es denn eigentlich muslimische PfadfinderInnen?
Gute Frage. Uns gibt es seit 2010. Wir haben dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Leider können wir es aufgrund von Corona nicht feiern. Ja, ja, aber es wird dann vertagt auf nächstes Jahr.
Und da hat's wo angefangen? Seit wann bist du eigentlich dann so dabei? Hast du schon den Anfang auch miterlebt? Oder?
Nee, leider nicht. Also ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass es zu meiner Kinder- und Jugendzeit Pfadfinderin für Muslime gegeben hätte. Dann wäre ich gerne auch dabei. Mhm. Ich bin vor 4 Jahren eingestiegen als Quereinsteiger und zwar als Leiterin. Okay. Genau, da habe ich zufällig bei Google was gesucht für meine Hausarbeit. Mhm. Und dann kam die Website von den muslimischen Pfadfindern und ich dachte mir so, hä, Pfadfinder in Deutschland und dann auch noch muslimisch, wie passt das zusammen? Hm. Ja, dann habe ich mir die Homepage ein bisschen durchgelesen und mich dann auch getroffen mit jemandem aus einem Verband und dann war ich so begeistert, ich dachte, wow, ich muss hier mitmachen und mir das mal näher anschauen. Hm. Bei Pfadfinderarbeit, man kann viel darüber reden, aber man wird es erst spüren, wenn man es erlebt. Hm. Ja, deswegen geht einfach mal in eine Gruppe und macht mit bei einer Singerunde oder beim Lager.
Also ich glaube, so über das, wie man selber, wie du auch dazugekommen bist, ich glaube, das ist auch immer, glaube ich, so die Entstehungsgeschichte von Engagement, wenn man das jetzt mal so ganz groß schreibt. Was ich mich jetzt eben gerade noch gefragt habe, habe ich gesagt, das ist so eingegliedert in die anderen PfadfinderInnen. Seid ihr auch in Kontakt mit den anderen? Oder ist das eher, man ist da noch Mitglied, weil man irgendwie Mitglied ist irgendwo? Oder gibt es da Austausch? Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch mal bei dem Evangelischen Kirchentag wart als
Helfer, genau.
Helfer und so weiter. Ja. Warum? Und wie ist da der Austausch zu den anderen Fadis?
Ja, also wir sind in großem Austausch. Ja. Im RDP trifft man sich auch mindestens 2-mal im Jahr. Und es gibt auch Projekte seitens des RDPs, wo alle Verbände mitmachen. Es gibt einmal das Friedenslicht. Da wird das ein Licht aus Bethlehem nach Österreich gebracht. Dann fahren viele Pfadfinder aus Deutschland nach Österreich und bringen das Licht nach Deutschland. Und es wird dann überall verteilt. Und das macht man dann eigentlich auch mit allen Verbänden zusammen. Und dann hast du schon richtig gesagt, dass wir auch beim Evangelischen Kirchentag mitmachen als Helfer, aber auch beim Katholischen Kirchentag. Da sind wir nicht so stark vertreten wie beim Evangelischen Kirchentag. Nächstes Jahr ist der Ökonomische Kirchentag in Frankfurt. Da werden wir auch wieder mithelfen. Warum? Weil wir Pfadfinder sind und uns gegenseitig. Es gibt verschiedene Veranstaltungen und Projekte, wo alle 5 jetzt Verbände auch zusammenkommen und zusammenarbeiten. Zum Beispiel das Friedenslicht, das findet immer zur Weihnachtszeit statt. Da wird ein Licht aus Bethlehem per Flugzeug nach Österreich gebracht und es ist das Licht mit dem Olympischen Feuer, was das einzige Licht ist, was mit einem Flugzeug transportiert werden darf. Ganz cool. Und die Pfadfinder aus Deutschland holen das Licht ab, auch mit der Bahn, und Deutsche Bahn weiß noch Bescheid. Das ist dann auch mal ganz interessant. Und genau, dann wird es verteilt in Deutschland, überall in den Gemeinden und in den Ministerien, genau. Und beim Evangelischen Kirchentag ist es so, dass Pfadfinder dafür stehen, dass sie sich gegenseitig helfen. Und wir sehen es einfach auch als Aufgabe von uns, da einfach mitzuhelfen und da, ja, das mitzugestalten.
Also als Austausch unter den, also auch unterschiedlichen Konfessionen ist das ja dann auch.
Ja, also wir haben auch regelmäßigen interreligiösen Dialog als Schwerpunkt bei uns und haben auch interreligiöse Zeltlager. Okay. Da laden wir auch von den Verbänden dann die Pfadfinder ein. Entweder zelten die komplett mit uns die ganze Woche oder zu bestimmten Tagen.
Jetzt kamen wir ja eben gerade ganz kurz auf dieses Band. Dieses, wie hieß das Wort, Stichwort, dieses Halstuch?
Ach so, Foulard oder ja?
Foulard, Halstuch. Weil wir hatten ja eben quasi angefangen, dass wir darüber geredet haben, wo kommen wir jetzt hier in Mainz zu diesem Privileg, einem Stamm, einem Dorf,
ach Gott. Siedlung.
Einer Siedlung. Ich weiß, warum ich Podcasts anhöre, da lerne ich so Sachen. Von einer Siedlung. Und da kam mir dann die Frage auch, warum tragen PfadfinderInnen eigentlich immer dieses Halstuch? Und dann sind wir gegangen in das große Bild der unterschiedlichen Pfadfinderverbände, dass da auch Austausch untereinander besteht. Und trotzdem blieb die Frage immer noch in meinem Kopf hängen, welche Rolle und warum sie unterschiedliche Farben haben Und warum tragen das alle? Das frage ich mich seit Jahren schon.
Ja, also das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal von uns Pfadfindern. Ich weiß gar nicht, wieso Baden-Powell, das ist der Gründer der Pfadfinderbewegung, ein Halstuch da sich entschlossen hatte. Aber es gibt auch noch die Kluft und die Kluft ist ein Hemd. Und zusammen zeichnet das einen Pfadfinder aus. Ich weiß aber, dass das Halstuch auf jeden Fall auch sehr praktisch ist, weil zum Beispiel Verletzungen entstehen, kann man das sehr gut zum Abbinden benutzen. Und ja, das ist so ein typisches praktisches Merkmal und dass wir dadurch einfach erkennbar sind. Die Farben spielen in dem Sinne keine große Rolle, weil jeder Pfadfinderverband sich dann einfach Farben aussucht und schaut, dass es einfach für ihn stimmig ist. Die wurden irgendwann mal gesetzt, sage ich mal. Das hat keine besondere Bedeutung. Genau, und das zeigt auch so ein bisschen aus, dass wir alle verschieden sind. Aber das Halstuch uns irgendwie verbindet.
Das heißt, ihr als muslimische Pfadfinderin habt dann Rot, Grün, Weiß.
Genau.
Und das trägt man quasi immer, wenn man als Pfadi erkannt werden will oder da wirkt.
Das Halstuch trennt auch so ein bisschen, weil wir Leiter haben ein Rot, Grün, Weißes Halstuch, aber die jeweiligen Stufen haben noch mal ein anderes.
Ah, okay, also dann auch unterhalb.
Genau.
Und die sind bei euch wie?
Die ganz kleinen, die Entdecker haben ein rotes Halstuch mit gelben Streifen, dann die Jungpfadfinder rot mit blau, dann kommt rot mit grün und dann rot mit weiß.
Das heißt, du bist quasi schon...
Ich bin Leiter.
Das oberste. Ui.
Leiterin.
Wie lange müsste ich denn arbeiten, um bei euch Leiterin zu werden? Was muss ich tun?
Also bei uns gibt es keine besonderen Voraussetzungen, außer Lust, Ausdauer, Kraft und... Also Kraft im Sinne von Motivation. Und man muss sich nur eine Woche Zeit nehmen für die Leiterausbildung.
Ist das dann eine JugendleiterInnen-Ausbildung?
Ja, genau. Mit pfadfinderischen Methoden.
Okay, aber dann hätte man dann quasi das gleiche Potpourri, was man auch in anderen Verbänden als JugendleiterInnen bezeichnen würde.
Wenn man es vergleicht mit anderen Pfadfinderverbänden, ja, aber ich glaube, wenn man jetzt beim Stadtjugendring die JuLeiker-Ausbildung macht, dann hat man nur so 70%.
Also, ihr seid dann noch quasi noch einen coolen Topic
oben. Ja, genau. Also bei uns übernachtet man auch eine komplette Woche miteinander und ist von morgens bis abend zusammen. Und man lernt halt wirklich auch nochmal, wie man eine Jote aufbaut. Jote ist übrigens der Fachbegriff für Zelt. Und genau, da werden noch verschiedene Spiele miteinander gespielt und verschiedene Pfadfindermethoden nochmal explizit erklärt.
Okay. Also könnte ich jetzt einfach in Mainz zu euch kommen und Jugendleiterin werden?
Ja.
Könnte ich auch einfach als Kind zu euch kommen und Kind werden?
Ja, jeder ist willkommen bei uns.
Das heißt, ganz regional.
Bei uns dürfen auch Nicht-Muslime mitmachen übrigens.
Bei den Evangelien dürfen da auch Nicht-Evangelien mitmachen?
Ja.
Ah, okay, das heißt, es ist also eher so eine grobe Orientierung.
Ja, genau. Wir Pfadfinder sind wirklich sehr offen, sehr weltoffen und versuchen so ein bisschen die Welt auch ein bisschen besser zu gestalten und versuchen ein bisschen vorurteilsfrei zu leben und das auch vorzuleben. Und ja,
das kann man eigentlich was dazu sagen? Ich habe das vor kurzem mit einem anderen Pfadfinder in dem Fall über dieses, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Das ist ja irgendwie so ein Leitspruch auch der Pfadfinder. Wo kommt der her, kann man das sagen?
Ja, das kommt von BP, das ist ja der Pfadfindergründer und der hat das so gesagt.
Und dem sein quasi Grundlebens... Warte, war die jetzt.
Ja, BP hat gesagt, dass jeder Pfadfinder in die Welt besser verlassen soll, als er sie vorgefunden hat. Und das ist so ein Leitspruch, an den sich so jeder Pfadfinder und jede Pfadfinderin sich dran hält.
Wir sind halt immer so das Gefühl, bei Pfadfinder ist auch so, ist man einmal Pfadfinder, ist man ein Leben lang Pfadfinder.
Ja, weil das so eine Lebenseinstellung ist.
Es ist schon cool. Ja, also,
ist mega cool. Komm vorbei, Raoul.
Naja, an sich glaube ich, wäre das ein Verband, wo ich quasi auch hätte groß werden können, wenn ich einfach nicht quasi ich selber woanders mein Hort gefunden hätte, weil, glaube ich, von der einfach Mentalität und auch von dem, was man macht, draußen in der Natur sein und also auch irgendwie mehr sein als nur zusammen sein und Spaß haben, weil da ist ja auch ein Wert dahinter.
Ja.
Ich glaube, das ist schon sehr faszinierend. Wir hatten das eben gerade schon mal angesprochen. Hast du erzählt darüber, dass du eine zur Bachelorarbeit, glaube ich, gegoogelt hast zur Bachelorarbeit gegoogelt hast und dann hast du die Pfadfinder Innenwebseite der Muslime gefunden, ne? Diese WordPress-Webseite, das ist jetzt ein nerdiges Detail, was wirklich egal ist, aber, und da gedacht hast, cool, dass es das gibt.
Ja.
wie, also dann hast du das einmal ausprobiert oder wie waren die nächsten Schritte?
Ja, also ich habe mich getroffen mit dem damaligen oder jetzt immer noch mit dem Gründerpräsident von unserem Verband und der hat mir das halt so erzählt, was die eigentlich so machen. Was mich dann damals auch sehr beeindruckt hat, ist die Verbindung vom Islam zu Pfadfinderwelt. Und das hat mich so geflasht, dass ich dann bei ein, zwei Aktionen mit dabei war und bei einer Gruppenstunde. Und dann habe ich die LeiterInnen-Ausbildung mitgemacht und dann war ich so, wow.
Was hat dich denn da geflasht?
Also die Parallelen. Es gibt so ein Pfadfinderprinzip, das ist einmal die Verantwortung gegenüber Gott, die Verantwortung gegenüber den anderen und die Verantwortung gegenüber sich selbst. Und das ist beim Islam genauso, dass man einfach Verantwortung übernehmen soll für alle diese drei Prinzipien. Und dass man als Moslem genauso die Welt oder die Natur schützen soll. Es war vielen Muslimen nicht so bewusst, aber es gehört genau dazu, wenn man sagt, hey, ich glaube an Gott und liebe ihn, dann muss ich auch die Schöpfung lieben, weil er hat sie erschaffen. Das ist so für mich einfach Logik. Mhm. Und dass man Kinder in eine bestimmte Richtung pushen kann. Und dass es für viele muslimische Kinder und Jugendliche auch nicht so den Zugang für die Gesellschaft gibt und dass das unser Verband versucht auszugleichen. Das okay. waren so die Dinge, die mich geflasht haben.
Und dann gab es in Mainz schon eine Gruppe oder nein, warst du die erste?
Nein. Die gibt's erst seit, ich glaube, einem Jahr. Hm. Genau, also relativ noch frisch.
Und du hast die dann gegründet oder warst du erst woanders untergekommen?
Nee, ich war in Rüsselsheim untergekommen und da bin ich auch noch immer noch, aber ich kann die Kinder da nicht loslassen.
Okay. Ja. Aber quasi, hast du das dann in Mainz mitbegründet oder warst du dann ein Teil der Mainzer Gruppe oder bist du gar nicht in der Mainzer Gruppe so tief verwurzelt?
Ich bin nicht so tief verwurzelt, weil ich in Rüsselsheim bin und noch stellvertretende Bundesvorsitzende und deswegen kann ich nicht überall mit drin sitzen.
Das ist ein Ehrenamtsproblem.
Ja.
Aber wie kam man dann stellvertretende Bundesvorsitzende? Jetzt bist du erst Gruppenleiterin, wann ist der Sprung passiert?
Ja, so schnell geht's. Ja, ich bin ja schon seit 4 Jahren drin und ich habe als Leiterin angefangen. Und dann wurde bei uns eine hauptamtliche Stelle frei. Und die habe ich gefragt, hey, willst du nicht bei uns arbeiten? Und dann war ich Referentin für Verbandsaufbau und konnte halt alle Facetten miterleben und war auch sehr drin in der Bundesleitung und alles, was so dahinter steckt, wo jetzt nicht jeder das mitbekommt. Und dann bin ich raus aus der Stelle, weil ich schwanger wurde. Und dann war ich wieder weg. Und wollte unbedingt wieder ehrenamtlich was machen, weil ein Kind ist schön und gut, aber man fühlt sich manchmal dann trotzdem irgendwie, man möchte nicht nur Mutter sein sozusagen. Und dann haben die mich gefragt, ja, hier, die Stelle wird frei als Bundesvorsitzende, willst du nicht mitmachen? Du hast ja schon alles erlebt und gesehen und du bist einfach mittendrin im Verband gewesen. Du wärst unsere erste Wahl. Und dann habe ich so hin und her überlegt und dann habe ich mich dafür ausgesprochen, genau.
Und ist das dann eine Wahl oder ist das eher...
Nee, ist eine Wahl.
Eine Wahl, okay.
Ja, bei uns läuft es demokratisch ab.
Okay, das heißt, ihr habt so eine Bundesversammlung?
Genau, ja.
Cool. Wie viele sind dann da? Ich meine, muss man da auf einer Bühne stehen?
Nee. Also wir sind ja ein relativ kleiner Verband. Wir haben 500 Mitglieder. Also im Vergleich zu anderen Pfadfinderverbänden, die haben viel mehr. Aber die sind auch schon seit...
500 Mitglieder sind die einzelnen Gruppenkinder oder die einzelnen Städte?
Insgesamt bundesweit.
Okay.
Ja, genau. Und genau, und unsere Bundesversammlung kommen ja nur die LeiterInnen und hauptsächlich nur die Vorstände. Mhm. Genau, deswegen sind wir relativ dann klein, so 20 bis 30 Leute und dann reicht ein großer Tagungsraum und bei uns läuft alles diplomatisch ab, also ist jetzt keiner, der auf der Bühne steht. Bei anderen Verbänden, da haben die halt so 100 Leute drin, dann ist klar, dass der Vorstand natürlich auf der Bühne irgendwo auf kleinen Podesten mit Mikrofonen dann auch sitzen muss, ja.
Aber hier sind wir ja auch eigentlich so ein bisschen in deine eigene kleine Biografie reingewandert und jetzt stellen wir raus, stellvertretende Bundesvorsitzende, Wunder, wie kommt man quasi dann zu der Gesprächspartnerin? Ja. Ein großes Privileg als Stadtjugendin.
Alles gut. Ich sehe mich immer noch so als Leiterin eher als Bundesvorsitzende.
Aber wenn wir schon dabei sind, was ist denn dann deine Aufgabe noch neben der Arbeit mit der Gruppenstunde in Rüsselsheim?
Ja, eigentlich alles Organisatorische, ne? Also Das fängt an bei den beim Dachverband da bei den Sitzungen mit dabei zu sein, bestimmte Themen auszuführen oder zum Laufen zu bringen, wie jetzt zum Beispiel unsere Projekte wie der 16. Mai, das ist der internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens, wofür wir uns ganz stark gemacht haben oder immer noch stark dafür machen. Mhm. Und dass die Arbeit in den Stämmen auch läuft, also versuchen immer so ein bisschen zu gucken, wo sind Schwierigkeiten, wo kann man helfen. Ja, und einfach den Laden zum Laufen bringen.
Aber auch noch relativ nah an den Menschen, oder?
Ja, weil wir noch relativ klein sind und es zwischen den Stamm und der Bundesebene keinen Zwischenstep gibt.
Also sogar. Keine Landesverbände gibt es nicht.
Die haben wir jetzt letztes Jahr gegründet, aber da das noch so frisch ist, ist da noch keine richtige Struktur drin, sage ich mal. Das dauert ja alles, bis alles besetzt ist und ja.
Wir haben vorhin kurz über dein Studium geredet. Ganz viele unserer ZuhörerInnen sind selber Studentinnen und Studentinnen und interessieren sich
gerne. Wollt jetzt wissen, was ich studiere?
Ja, ja, schon.
Also ich bin immer noch nicht fertig, Leute. Nehmt euch kein Beispiel an mir.
Ach so.
Ja, ich bin noch Studentin. Ich muss noch die Bachelorarbeit zu Ende schreiben. Ja. Das ist das Einzige, was fehlt, und zwar islamische Studien an der Frankfurter Goethe-Universität.
Ah, okay. Ja. Das heißt, aus dem Googeln über ein Thema wurde quasi eine Lebensaufgabe ein bisschen.
Ja, ja, gut zusammengefasst.
Aber es ist doch eigentlich schön zu sehen. Ich meine, das ist ja, ne, die Frage ist, was das Vorbild, schnell fertig werden oder sich auch Zeit lassen mit Dingen und dann auch
da. Ja, also ich habe das Studium zwar in der Regel Studienzeit zu Ende gebracht, sozusagen mit allen Modulen, aber die Bachelorarbeit und diese ein, zwei Hausarbeiten sind halt noch offen, weil ich schreiben nicht so sehr mag. Dafür bin ich halt woanders gut im Auswendiglernen und Klausuren schreiben. Aber ja, das muss ich auch noch hinter mich bringen.
Dann haben wir ganz oft am Ende noch so das Thema, wie viel Zeit braucht man eigentlich? Ich würde es gerne, glaube ich, bei diesem Teil ein bisschen gliedern. Wir haben einerseits dich als stellvertretende Bundesvorsitzende, dich als, ich sage jetzt mal, Jugendleiterin, aber quasi Stammesleiterin,
glaube ich, heißt das.
Und dann haben wir die Aufgabe als Kind, was teilnehmen möchte. Ja. Weil nicht, dass jeder denkt, das sind gleich viel Zeit.
Nee, ja.
Zeit für Anspruch. Wie viel braucht man denn als stellvertretende Bundesleiterin als Zeit, die man da investieren müsste? Da weiß ich, braucht wahrscheinlich auch Jahre, bis man da hinkommt.
Ja, na ja. Also, das kann ich gar nicht so sagen, pauschal, weil es gibt Phasen, wo dann viel los ist, wie zum Beispiel, wenn wir im Bundeslager planen, dann ist da schon, da sind da so Wochen, wo man jeden Tag vielleicht mal kurz telefonieren muss oder sowas. Aber es gibt auch Phasen, wie jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten war halt Ebbe bei uns, da war halt nicht viel zu tun. Ja, ich will jetzt nicht sagen, halber Vollzeitjob. Ja, manchmal kommt so ein vor wie so ein Teilzeitjob, aber ja.
Ist ein bisschen zu viel. Ein Wochentag die Woche?
Ich sag mal so, pro Woche sollte man schon so 3-4 Stunden investieren.
Und als Stammleiterin?
Ein bisschen weniger. Also allein die Gruppenstunde allein dauert ja schon 90 Minuten und die muss auch noch geplant werden. Vielleicht reicht das so als?
Ja, das reicht doch schon, oder? Ich glaube, das ist ungefähr das, was die meisten Jugend haben. Aber als Kind dann nur 90 Minuten eigentlich, oder?
Ja.
Also einmal die Woche.
Ja, Bock genau. Hat,
meldet man sich und
macht mit.
Macht mit.
Und halt auch die Zeltlager, die gehen dann halt meistens 5 bis 10 Tage.
Ja. Habe ich eigentlich, also haben wir jetzt irgendwas ganz, ganz grob vergessen, was so noch wichtig wäre über muslimische Veranstaltungen zu wissen? Ich glaube, lass uns gleich nochmal vielleicht kurz über, auch die Wichtigkeit grundsätzlich von Jugendarbeit und vielleicht auch von dieser Austausch und auch dieser Kompetenz, die man in jugendverbandlicher Arbeit da schaffen kann, kurz reden. Aber was jetzt nur was vor allem den Schwerpunkt auch bei muslimischen Pfadfindern angeht, was haben wir da noch was vergessen?
Ja, also bei uns ist der Schwerpunkt auf jeden Fall interreligiöser Dialog, weil wir wollen, dass die Welt besser wird. Deswegen haben wir uns auch für den friedlichen, für den Tag des den internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens eingesetzt oder setzen uns noch dafür ein. Und Friedensarbeit ist für uns wirklich wichtig, dass die Kinder einfach ohne Vorurteile in die Welt gehen und sich begegnen und sich kennenlernen. Ja, das sind so unsere Hauptschwerpunkte, ja.
Das nimmt mir eigentlich so ein bisschen die Frage, die jetzt bei mir noch so im Kopf
stecken geblieben ist vorweg, weil ich habe mich so gefragt, warum soll man heutzutage noch irgendwie im Jugendverband aktiv sein? Ist etwas, was uns auch als Stadt Jugendring ganz oft also vor die Nase gesetzt wird als Frage. Eigentlich brauchen wir doch keine Jugendverbände mehr. Die Leute sind alle viel loser gelöst. Sie gehen in sowas wie Friday for Futures oder sie sind noch in ihrer Kirche.
Sind sie's?
Vielleicht oder auch nicht. Sie sind aber in ihrer Peer Group, würde man wahrscheinlich im Jugendsprech. Ja. Nee, das sagt man schon gar nicht mehr, weil in der Clique, nee, das ist auch schon altmodisch. Egal, sie sind halt irgendwie geordnet, aber der Jugendverband, also dieser Ort, wo man irgendwie was lernt und zum Beispiel friedliches Zusammenleben lernt, damit meine ich, hast du die Frage so ein bisschen schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, den brauchst du nicht mehr. Deshalb drehe ich sie jetzt gefühlt um. Wie ist denn deine Wahrnehmung auch, du hast das ja jetzt schon mehr gemacht als 2 Tage als Pfadfinderin. Hat es den Effekt, den man sich wünscht, dass quasi da Menschen auch etwas mitbekommen, was sie dann auch länger nutzen als nur in der Zeit in der Gruppenstunde?
Ja, definitiv.
Und wie? Also
wie? Also allein, dass Kinder Verantwortung übernehmen, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Das zeigt sich, dass sie dann von alleine wachsam jetzt in der Gruppenstunde zum Beispiel sind und mir was abnehmen wollen. Ja? Mhm. Oder dass sie dann Aufgaben übernehmen. Aber man merkt auch, also ich selbst habe zum Beispiel sehr viel dazugelernt, weil ich dann auch selbstsicherer geworden bin. Ich habe gelernt, Sachen zu koordinieren, zu managen, und das überträgst du ja auch auf die Kinder mit bestimmten Aufgaben, und das erkennst du auch bei denen, also besonders auf dem Zeltlager. Wenn die ersten 2 Tage sind sie sehr verhalten, und so nach dem zweiten, dritten, vierten Tag siehst du, wie die aufblühen und einfach Spaß haben miteinander und freundschaftlich durch die Welt gehen sozusagen und ganz anders drauf sind als am Anfang. Das wirkt sich sehr schnell auf, innerhalb so einer Woche zeigt sich das.
Ja. Dann würde man ja eigentlich schon sagen, es ist Best Case, wenn man nichts zu tun hat. So auch so, weil in Corona, weiß nicht, ist es gerade cool bei euch?
War schon schwer. Weil wir leben ja von dem Miteinander und dem Sehen und den, das ist die Soziale, ich glaube, in keiner Jugendarbeit ist das einfach gewesen.
Habt ihr Zoom-Konferenzen gemacht, oder?
Ja, also ich habe auch selbst die Gruppenstunden dann online gemacht.
Und klappt?
Hat geklappt, aber nach 6, 7, 8 Malen fällt dir dann auch nichts mehr ein.
Oder? Dann ist auch irgendwann durch. Macht ihr wieder präsent, oder?
Ja. Mit Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen, sage ich mal, dass wir versuchen, uns nicht anzufassen und sowas. Maske haben wir jetzt noch nicht auf, aber wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ich hoffe es nicht. Also wir machen halt alles gerade draußen.
Wir sind gerade Ende September bei der Aufnahme. Wenn wir jetzt schon wieder alle Maske tragen müssen, wisst ihr.
Oh no.
Wir haben noch in der guten Vergangenheit gelebt. Ja. Aber bei euch kommt man, also Wartelisten sind noch nicht so voll, dass man nicht reinkommt.
Es kommt drauf an, in welcher Stadt man anfragt.
Sind wir jetzt hier?
In Mainz kann man gerne anfragen, ja. Gerne auch LeiterInnen.
Ja?
Bei euch lebt ja auch die Verbandsarbeit von Ehrenamt, von den Leiter und Leiterinnen. Ohne die geht das halt nicht,
Jetzt ist das Thema völlig gesprungen. Wie ist das eigentlich beim Geschlechtsverhältnis? Wie viele Leiter und wie viele Leiterinnen habt ihr so?
Oh, ein bisschen mehr Frauen.
Okay.
Also ich würde sagen 55, 45.
Also seid ihr für einen Jugendverband schon ziemlich gut? Also bei uns waren ganz oft immer mehr Frauen oder als Männer, wenn man das mal.
Ja, Frauen kommen immer mehr, ne? Ja. Also die möchten sich mehr sozial engagieren.
Und zwar bei uns ganz lange das Problem irgendwie, also in der Jugendleiter-Ebene gab es immer mehr Frauen, aber dann, wenn es um die Leitungspositionen geht, dann sind irgendwie immer mehr Männer durchgesickert. Warum? Also ich möchte jetzt gar nicht hier eine Debatte darauf machen, warum das so ist, aber da war das Problem, Frauen reinzubekommen, weil der einfachen Jugendarbeit war es dann andersrum. Mhm. Aber
also wir sind im Vorstand 2 Frauen.
2 Frauen und wie viele Männer?
Im Vorstand sind nur wir 2 Frauen.
Ach so, ihr seid nur zu 2. Okay.
Also wir haben noch einen dritten, aber das ist halt der Abt Hakim, der ist der geistliche, ja, wie soll ich sagen, Führer oder, nee, Führer ist ein schlechtes Wort, aber so, der ist für geistliche Fragen eher zuständig. Aber er ist nicht so der typische Vorstand.
Genau. Das ist ja fast progressiv.
Ja, also wir versuchen, dass in jedem Stamm beide Geschlechter vorhanden sind und auch in jeder Gruppe, damit die immer einen Ansprechpartner haben. Ja, das ist schon wichtig. versuchen wir schon durchzuziehen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Ja. Das können niemanden zwingen.
Vielen, vielen Dank.
Nicht zu danken.
Das war sehr cool.
Ja.
Und wir hoffen, glaube ich, beide auf ein Ende von Corona, damit man dann wieder am Lagerfeuer sitzt und nicht ja. 2 Meter Abstand halten muss.
Definitiv. Sind sonst vor allem große... singen darf. Ne?
Wie ist... Ach, das ist auch noch, stimmt.
Manchen, ich will jetzt nicht sagen Verein, aber irgendwie...
Ja, Chor wahrscheinlich.
Ja, das darf man ja nicht mehr.
Ja, vor allem sind es auch riesen Lagerfeuer, wenn du da immer diese Abstände hältst, dann ist ja gleich eine halbe Stadt abgebrannt. Ja, euch allen einen schönen Abend noch und oder schönen Tag, wann ihr auch immer das hören mögt, und bis zum nächsten Mal und danke, dass du da warst.
Danke dir.